Ja, ich bin gefragt worden, etwas zu sagen über Arbeit in Afrika. Meine Frau und ich, wir hatten schon vor unserer Eheschließung beide den Wunsch, den Gott in unser Herz gelegt hat, ins Ausland zu gehen. Es hat aber sehr lange gedauert, bis es dann Wirklichkeit wurde. Es war ein recht langer Weg. 1990 sind wir zum ersten Mal mit 4 Kindern ausgewandert nach Afrika. 1991 wurden wir aus politischen Gründen evakuiert. Das war also auch eine ziemlich schwierige Zeit für uns als Familie. Und dann habe ich wieder angefangen zu jobben. Und da bin ich eigentlich so bei geblieben, bis auf die 2 anderen Jahre, wo wir als Familie nochmal in Afrika gelebt haben, hatte ich immer eine halbe Stelle. Und das war an sich ganz gut. Die letzten 3 Jahre war ich bei einem Missionswerk Heukelbach. Ich sah einige Kalender hier ausliegen. Und da habe ich die Emmaus-Arbeit Bibelkurse in deutscher Sprache überarbeitet. Und ich habe mal ein paar Muster mitgebracht. Die lege ich auch gleich aus. Sehr interessant, die durchzugehen. Und für die junge Generation haben wir die ganze Sache auch jetzt auf einer App. Das ist also für euch junge Leute, die ihr fast mit einem Smartphone geboren werdet, sehr interessant. Und da gibt es so kleine Karten, da ist ein QR-Code drauf, da kann man auch auf die Webseite gehen, kann man sich eintragen in vielen Sprachen, Deutsch auch, aber Englisch, Französisch, ganz viele Sprachen. Guckt da mal rein, ist sehr hilfreich, auch für persönliches Bibellesen, Bibel kennenlernen. Und das mache ich mit Geschwistern der Zentralafrika-Mission, heißt das. Wir sind unterwegs in vielen Ländern der Erde mit diesem Bibelkursmaterial. Für Kinder haben wir spezielles Material, für Erwachsene. Und gerade in dieser Woche ist unsere neue Broschüre rausgekommen mit Rückblick auf das, was im Jahr 2023 passiert ist und Ausblick auf 2024. Da lege ich auch etliche Exemplare aus. Nehmt euch die gerne mit, guckt da rein. Und ja, wenn ihr für uns betet, vielen Dank. Ich habe gehört, dass ihr regelmäßig auch für unsere Arbeiten betet. Danke für alle Unterstützung finanzieller Art und auch durch Gebete. Das brauchen wir sehr, sehr dringend. Unser Anliegen ist es eben, Menschen zu prägen mit dem Wort Gottes. Wir gehen mit diesen Bibelkursen in Schulen, in Gefängnisse, in Gemeinden. Die haben dann so gemeindeinterne Bibelschulen. Die Verantwortlichen der Gemeinde fragen uns dann, ob sie in der Gemeinde so eine Bibelschule haben können. Dann werden die oft Pastoren, die für ihre Gemeinden sorgen, bei uns geschult und können dann mit ihren Geschwistern auch dieses Material durcharbeiten. Im Kongo, wo ich sehr viel tätig war, früheres Zaire, wird diese Schmalspurausbildung, ist wirklich eine Schmalspurausbildung theologisch, anerkannt, dass die Pastoren dann auch Erlaubnis bekommen, ihre Gemeinden weiterzuführen. Das war nicht immer selbstverständlich. Da gab es eine Erweckungsbewegung und plötzlich hatte einer als Pastor die Aufgabe, 80 oder 100 Geschwister zu führen und selber gar keine richtige theologische Basis. Und da sind wir ganz froh, dass die Regierung unsere kleine Ausbildung da auch anerkennt. Seht euch das bitte an. Und das Zweite, weswegen ich eingeladen wurde, ist die Sorge um Kinder. Und da erzähle ich euch jetzt auch ein bisschen zu. Ich nehme euch einfach mal mit auf einige Eindrücke, die so gerade in den letzten Monaten gewesen sind. Also hier ist dieses Land Zaire, heute Kongo. Da bin ich mit meiner Familie 3-mal ein Jahr, haben wir da gelebt und ich reise regelmäßig dahin. Jetzt wird es ein bisschen weniger aus Altersgründen. Ich habe hier dann noch eine Arbeit gehabt in Angola. Die hat jetzt ein jüngerer Kollege übernommen, eine Arbeit hier in dem anderen Kongo, französischer Kongo, und hier in Kenia. Immer dieses Zweispurige, einmal die biblische Ausbildung und dann auch die Fürsorge für die Kinder, aber auch in allen Kinderprojekten haben wir eine Arbeit mit Bibelkursen, auch Kinderbibelkurse, die uns zur Verfügung gestellt werden und sehr gerne angenommen werden. Ja, nochmal etwas zum Bevölkerungswachstum, was wir hier in Europa nicht kennen. Wir haben hier 540 Millionen Einwohner und das bleibt auch, das ändert sich eigentlich auch nicht. Aber in Afrika gibt es ein drastisches Bevölkerungswachstum. Seht euch mal, wie das allein im Kongo ist. Von 1950, wo da 12,3 Millionen Menschen lebten, leben heute dort etwa 109 Millionen. Und wenn man den Zahlen der UN Vertrauen schenken kann, der Prognose, dann werden 2050 doppelt so viele Menschen da wohnen. Und man sieht wirklich solche Bilder, nicht? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was da los ist. In Slums bin ich sehr viel gereist. Das ist alles sehr, sehr mühsam. Und das zerreißt mir eigentlich auch so ein bisschen mein Herz. Da sind Kinder, da spielen Kinder, da sind Kloaken, da ist kaum medizinische Versorgung. Ja, ihr könnt euch es vielleicht ein bisschen erahnen. Und das ist das Wachstum von Kinshasa, der Hauptstadt von Kongo. Die Stadt wurde mal mit einer Infrastruktur für 3 bis 4 Millionen Menschen ausgelegt. Und seht mal, mittlerweile, da wurden da 17 Millionen. Und jedes Jahr kommen 700.000 Menschen dazu. Jedes Jahr. Die am schnellsten wachsende Stadt, ich glaube sogar weltweit, aber mindestens in Afrika. Aber offene Türen fürs Evangelium, wie wir das hier gar nicht kennen. Da würden wir hier, ich glaube, ich stehe euch da im Weg. Ne? Soll ich hier hin? Nee. Okay. Ja, und so machen wir Training. Ich habe auch ein Trainingsprogramm, das heißt Al-Masira. Das ist ein evangelistisches Tool, um Menschen mit muslimischem Hintergrund mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist sehr interessant. Solltet ihr also hier Menschen haben, Bekannte, Freunde, wo ihr denkt, wir können vielleicht mal versuchen, denen das Evangelium nahezubringen, kann ich euch da gerne weiterhelfen. Das ist also ganz speziell aufgebaut und zwar nach dem System, ich habe da ein Kinderbuch gesehen, chronologisch durch die Bibellehren von Ethnos 360 oder New Tribes Mission, habt ihr da auch ein schönes Buch, was die auch für Kinder aufgebaut haben, wo man chronologisch über die Propheten bis zum Messias hin lehrt. Das passt sehr gut. Und da hatten wir vor einem Jahr mal in Sierra Leone ein großes Treffen, wo wir uns zusammengesetzt haben. Dies ist ein Bild aus Kenia, wo die Teilnehmer dann ihr Zertifikat bekommen. Das sind zwei enge Freunde von mir, beides Pastoren aus Kinshasa, aus Bandaka. Und er hat seine Frau verloren vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Und ich konnte letztes Mal vor einigen Monaten dabei sein, wo er dann wieder geheiratet hat. Ja, so haben wir dann immer so Gruppen, die wir sammeln, biblischen Unterricht mit denen machen und die hineinführen in Gottes Wort und sie ermutigen, dann auch damit weiterzuarbeiten, unter anderem. Einmal im Jahr treffen wir uns mit 180 Mitarbeitern aus Kinshasa in zwei verschiedenen Gruppen für Bibelarbeit und sind zwei Nächte zusammen. Seht mal, die Schwestern, das ist die Küche. Da arbeiten die für jeweils jede Gruppe so 80, 90 Personen. Tag und Nacht fast. Es ist unvorstellbar. Die ehren wir dann ganz besonders immer hinterher. Das habe ich eingeführt und da bleibe ich auch gerne bei. Ja, das ist ein Gruppenbild. Wir besuchen Gemeinden, freuen uns, dass wir mit ihnen zusammen sein können und sie ermutigen können, weiterzumachen. Das ist eigentlich mein Hauptdienst für die Pastoren und die Gemeindeleiter, ihnen Mut zu machen, weiterzuarbeiten. Und sie freuen sich immer. Sie sagen, ihr kommt noch zu uns, ihr besucht uns, obwohl bei euren Botschaften unser Land als Zone Rouge gekennzeichnet wird, wo unsere Botschaften sagen, geht da bitte nicht hin, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Aber ihr kommt sogar mit euren Kindern. Das macht ihnen Mut und das wollen wir auch so gerne, so Gott will, weitermachen. Und dann besuche ich Gemeinden, ganz einfache Umstände, also nicht so ein schönes Lokal wie hier. Und dann haben die so einen kleinen Chor. Ja, die singen ein schönes Lied von der Ewigkeit. Und das ist ja super, bei denen zu sein. Trotz großer Armut sind die Gottesdienste immer sehr gerne besucht und das ist irgendwie halt für sie. Besondere Art. Er lebt, unser Erlöser. Für die Ewigkeit. Französisch sprechen die da. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger. Ja, und wenn man sich überlegt, aus welchen ärmlichen Verhältnissen die kommen, dann ist das eine große Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Hier habe ich mal eine kleine Gemeinde besucht. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die wir schon viele, viele Jahre unterstützen dürfen unter Kindern, gehörlosen Kindern. Da gibt es ganz viele, die durch falsch behandelte Meningitis gehörlos geworden sind und die völlig isoliert leben. Die Familie stößt die aus, im Animismus wird man nicht einfach krank, da sind immer böse Mächte hinter oder böse Nachbarn, die einem was Böses wollen. Das heißt, völlig ausgestoßene Kinder, die vor sich hin vegetieren, die Gesellschaft will sie nicht, die Familie will sie nicht. Und ein Freund von uns, der hat die Schule gegründet für diese gehörlosen Kinder und die Schule dürfen wir unterstützen. Und da lernen die innerhalb von 9 Monaten kommunizieren, so mit Zeichen und Sprache und die blühen richtig auf. Einige haben sich taufen lassen, gehen da zur örtlichen Gemeinde. Und wenn wir die besuchen, dann begrüßen die uns immer mit Handzeichen. Und sie müssen dann zeigen, was sie gelernt haben. Die schreiben dann etwas auf. Müsst ihr euch mal vorstellen, welche Leistung für jemanden, der nicht sprechen kann und nicht hören kann, schreiben zu lernen. Ne? Und dann ist das immer eine große Freude. Seht mal. Und so hat er uns also das vorgelesen, was er da angeschrieben hat. Wir verstehen das nicht. Es sei denn, jemand von euch kann Gebärdensprache verstehen. Aber so kommunizieren sie miteinander. Nicht? Die sind dann da von der einen Straßenseite zur anderen, ohne was zu sagen, sprechen die miteinander. Und das ist also richtig toll mit diesen Kindern. Da sind wir sehr, sehr froh drum. Ja, die Mädchen, die lernen Schneiderinnenhandwerk, die Jungen Schreinerhandwerk und die begleiten wir, besuchen wir, ermutigen sie und helfen ihnen auch durch finanzielle Unterstützung ihren Dienst auch weiterhin zu tun. Das ist ein bisschen jetzt aus der Arbeit der Fernbibelschule. Die wird also hauptsächlich von den einheimischen Geschwistern gemacht. Also in meinem Bereich, wo ich verantwortlich war und teilweise noch bin, da gab es etwa 500 Stellen. Gibt es 500 Stellen, wo solche Bibelkurse verbreitet werden. Allein in Kinshasa an über 180 Stellen, viel in Schulen, Sekundarschulen, Primarschulen, wo wir mit Gottes Wort hineingehen können und uns freuen über diese offenen Türen, die wir hier in diesen Ländern nicht so haben. Ja, die Frage ist, mit den Kindern, die dort leben, in großen, großen Scharen, fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahren und steigend, nicht? Ist also ganz, die Familien kriegen ganz viele Kinder. Und die Frage ist, gibt es mehr Kinder auf der Welt oder mehr Erwachsene? Es gibt natürlich mehr Erwachsene. Etwa 30% der Weltbevölkerung sind Kinder und davon ist Afrika der Kontinent, der am jüngsten ist. Das heißt, ein Kontinent, der ganz, ganz viele Missionarinnen und Missionare braucht, die sich Sorgen um die Kinder. So sieht das weltweit aus. 7% der weltweiten Bevölkerung, damals 6,5 Milliarden, mittlerweile schon mehr, sind über 65 Jahren und weltweit sind 30% Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. So sieht es in Europa aus. Mehr Senioren, weniger Kinder. Und so sieht es in Afrika aus. Wenig Senioren, viele, viele Kinder und ständig wachsend. Bevölkerungspyramiden sehen in Afrika so aus. Viele Jungen und Mädchen mit jungem Alter und wenige Ältere. Und in unseren Entwicklungsländern ist das so, wenn man die Skala jetzt ein bisschen auseinanderziehen würde, dann würde man hier so einen Wohlstandsbauch, nennt man das, feststellen. Mehr im mittleren Alter und immer mehr ältere Menschen. Viele, viele Kinder müssen arbeiten und nicht nur zu Hause beim Abtrocknen helfen und mal Unkraut im Garten jäten oder Rasen mähen, sondern wirklich, wirklich harte Arbeit. Seht ihr hier der Junge, der im Bergbau arbeitet oder der verdient sich ein bisschen Geld durch Schuhputzen oder die Kinder tragen Steine. Jetzt kann man sagen, Kinderarbeit ist nicht gut, ist auch nicht gut. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn die Arbeit nicht hätten, dann würden die Familien noch mehr hungern. Ist also ein Kreislauf, aus dem man nicht so ganz leicht rauskommt. Und die vielen Straßenkinder, die leben wirklich auf der Straße, Tag für Tag. Wir haben viele von Ihnen, viele, insgesamt sind 120 Kinder durch das Projekt gelaufen, von der Straße aufgenommen und da sind mal zwei weggelaufen, wieder zurück zur Straße und wir haben die dann gesucht und die irgendwo auf dem Markt gefunden, da übernachten die dann, werden auch viel weggejagt, teilweise übernachten die auf Friedhöfen, die Mädchen besonders, weil die besonders Angst haben vor Repressalien. Es gilt da nur das Recht des Stärkeren. Und diese Kinder sind weggelaufen, die beiden, an Jungs vielleicht im Alter von 12 Jahren. Wir haben die gefunden, die sind zu mir gekommen und ich habe ihnen erklärt, war doch vielleicht dumm, wegzulaufen. Bei uns habt ihr Kleidung und Essen und ihr könnt zur Schule gehen und das haben sie dann auch eingesehen. Und sie brachten einen Freund mit und der guckte mich an mit großen Augen und sagte mir, nehmt er mich auch auf? Ja, ich sag, warum? Ja, sagt er, weißt du, wenn ich mal groß bin, ne, 12 Jahre, dann will ich gerne Geld verdienen und für meine Mama sorgen. Oh, ich hätte fast heulen können, weil die Situation der Familie ja eigentlich den Jungen auf die Straße gedrückt hat. Nicht? Die können einfach nicht überleben und dann gehen einige, ziehen aus auf die Straße. Ja, diese Straßenkinder, eine riesen, riesen Not. Kinderhandel, unheimliches Problem. Kindersoldaten, um die sich niemand mehr kümmert, hinterher psychologischer Art, wenn die schrecklichen Dinge, die da verüben müssen. Mädchen, die auch als Soldaten arbeiten müssen. Grundschulausbildung, und das ist uns ein besonderes Anliegen. In all den Projekten von HFK haben wir entweder Schulen oder Berufsschulausbildung bieten wir an, weil wir uns sagen, wenn man Wissen gut verbreitet und die Kinder eine Ausbildung kriegen und vielleicht ein Handwerk lernen, können sie eher aus dem Kreislauf der Armut rauskommen. Ja, Gesundheit, ihr könnt euch das vorstellen, wie viel Not da ist. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Täglich sterben 30.000 Kinder, müsst ihr euch mal vorstellen, an behandelbaren Krankheiten, so Malaria und Durchfall, jedes Jahr. Und das ist so, so traurig, obwohl wir in den reichen Ländern, und das ist bestimmt auch für uns in Westeuropa eine Schuld, so viele Möglichkeiten hätten zu helfen mit wenig Mitteln. Ja, da kann man sich die Frage stellen, gibt es dann überhaupt noch Hoffnung für diese Kinder? Und da haben wir die großartige Möglichkeit, Gott sei Dank, ich bin da sehr dankbar für, dass wir das tun dürfen, Hoffnungsträger zu sein, denn es gibt noch einen, der Hoffnung verbreitet, der Name unseres Herrn Jesus. Und das tragen dürfen wir weitertragen und da vielen Dank, dass ihr da für uns betet. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Mühen, wie viel mehr Mühen es bringt als unsere Bibelschüler, die gerne kommen und Bibelunterricht mit uns machen und uns betteln, anbetteln um Bibeln. Das ist so schrecklich, nicht? Die fragen immer wieder, wir haben keine Bibeln für die Schulen und wir müssen sagen, wir haben kein Geld, um euch welche zu kaufen. Das ist auch fast ein Fass ohne Boden, aber stellt euch mal unsere Freude vor, hier wird mal ein Nachbar herkommen und wird sagen, könnt ihr mir meine Bibel geben? Also würden wir uns darüber freuen. Und da kommen die und betteln uns an um Bibeln. Betet doch mal mit. Ich versuche zu den Gideon zu werden, um selber mehr Zugang zu deren neuen Testamenten zu bekommen, in der Hoffnung, dass die uns welche zur Verfügung stellen für die Schulen in Afrika. Ja, das war mal eine kleine Einleitung, wie die Situation der Kinder ist.
Ja, wie der Titel schon sagt, geht es um Schulen in Slums.
Und Slums, das sind also die Umgebungen, wo wirklich die Ärmsten der Armen wohnen. Viele, viele Männer sind Tagelöhner. Jetzt in der Corona-Zeit hat es da riesen Probleme gegeben. Die haben die einfach alle eingesperrt. Weil die haben sich gesagt, die Regierung, wenn die Europäer schon mit Corona nicht fertig werden und die Nordamerikaner, was sollen wir machen, haben die Lockdown gemacht. Aber stell dir mal vor, im Slum, wo ein Tagelöhner rausgeht und der keine Sozialversicherung hat und keine Krankenversicherung, kein Bürgergeld und all das nicht, dann haben die Schulen zugemacht, die Kinder zu Hause, hat unheimlich viel häusliche Gewalt gegeben. Ganz viele Teenie-Mädchen, die schwanger geworden sind und die jetzt ihr ganzes Leben natürlich irgendwo mit da in eine große Veränderung hineingeführt wurde. Und da versuchen wir an einer kleinen Stelle zu arbeiten. Hier ist ein Beispiel eines Slums, etwa 40 Kilometer außerhalb von Nairobi. Unmögliche Menschen, unwürdige Verhältnisse, kein vernünftiges, keine Abwasserversorgung, kein vernünftiges Frischwasser, kaum Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit und dann eben die ganze Kriminalität, Drogen und so weiter, Morde, Gewalt, Analphabetismus. Und da ist das so toll, so eine Schule zu unterstützen. Seht mal, wenn man zu der Schule fährt, dann fährt man an solchen Stellen vorbei. Ist alles Müll, keine Müllabfuhr. Was können wir dankbar sein, dass hier Müll abgeführt wird? Oder wenn es einen Regen gibt, gut, jetzt sehen wir in Deutschland auch schon mal solche Bilder, aber die Kanalisation, die verkraftet einfach gar nicht die Mengen des Wassers. Und dann kommst du da in so einem Slum und da steht da so eine Schule. Und die Leiterin, eine unserer Freundin, die das uns dahin führt, die ist selbst in dem Slum aufgewachsen und jemand hat ihr eine Ausbildung finanziert und jetzt ist sie sehr weit gekommen, hat auch promoviert und gibt Unterricht an einer christlichen Universität und sagt, jetzt habe ich Möglichkeiten, ich will rückwärts in diesen Slum hineinwirken, um den Kindern zu helfen, dass sie zur Schule gehen können. 900 Kinder gehen dahin und wenn wir dann kommen, dann machen die Feste und freuen sich, dass sie uns sehen. Hier links, das ist meine Ini, da hatten wir die Möglichkeit, Kindermalbibeln zu verteilen. Das war so eine Freude. Seht mal, da kommen die gerade an, die Bibeln. Die werden containerweise dann, hat CV Dillenburg, da haben wir die her gehabt, uns zur Verfügung gestellt. Ups, hier seht ihr mal, nee, irgendwas mache ich hier gerade falsch. Da, das wollte ich euch zeigen, das ist ein Taxi. Papa bringt seine Kinder zur Schule. Und hier haben wir mit den Kindern ein kleines Fest gemacht, wenn wir da sind, nichts Besonderes. Die kriegen ein Plätzchen und ein bisschen zu trinken. Und der hatte sein Trinken umgeschüttet und jetzt wollte er da noch ein bisschen von retten und hat da mit der Zunge da den Holztisch abgeleckt. Ja, seht mal, da kriegte jedes Kind so eine Kinderbibel und Malstifte und mit welcher Freude sind die dabei und werden so an Gottes Wort herangeführt. Und dann kommt das Gottes, Wort Gottes natürlich in die Familien, über die Kinder, nicht? Die Kinder, wenn die Bibelkurse mit nach Hause bringen, dann sagen die Eltern, lass mal gucken, was ist das? Und ja, es ist eine große Freude, sie zu besuchen. Leider merke ich doch auch die Gebrechen des Alters. Es geht nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Meine Gesundheit ist auch sehr schwächlich. Aber solange es noch geht und Gott die Wege öffnet, gerne. Ja, das war auch toll, dass für das gerade in Corona-Zeiten gesorgt werden konnte, dass sie sich die Hände waschen können. Diese Mädchen, die müssen Wasser schleppen. Die sind froh, wenn sie einen Brunnen haben. Hier war eine Stelle an der Schule, wo die Kinder dann auch Wasser bekommen können. Und das ist ein ganz neues Anliegen, was mich sehr freut. Ich habe euch ja gesagt, dass Elektrotechnik meine erste Ausbildung ist. Wir unterstützen da eine Schule, eine Klasse, damit junge Leute das Elektrotechnik lernen können, um dann im Handwerksberuf zu arbeiten. Und das ist richtig toll. Da sind 44 Jungen und Mädchen. Und jetzt haben die ersten 15 die Prüfung bestanden, um von Klasse 1 zu Klasse 2, dreijährige Ausbildung, weiterzukommen. Hier seht ihr, wie die Verdrahtungen lernen. Und ja, das ist schön, dass die Kinder nach der achtjährigen Grundschulzeit dann hier in dieses Programm können, um dann im Handwerk auch ihren Unterhalt zu verdienen. Ja, und hier war die Ini auch mal mit. Und die haben uns ein Lied gesungen, die beiden Frauen. Und der Inhalt des Liedes, das ist in ihrer lokalen Sprache, es gibt nichts anderes, worauf ich meine Hoffnung setzen kann, als das Blut Jesu. Selbst wenn Stürme kommen, werde ich in Jesus geborgen bleiben und schließlich auf meine Krone im Himmel warten. Und das Lied singen die uns. Ja, singen, das tun die alle sehr gerne. Leider bin ich nicht so musikalisch. Ich sage immer, ich singe nur in Gottes Ohren schön. Aber meine Frau, die ist sehr musikalisch, hat sie aus ihrer Herkunftsfamilie mitgebracht. Ja, und wenn dann, das ist hier in Kenia, und wenn ich dann da bin, ich bin jetzt auch gerade vor 4 Wochen wieder zurückgekommen, da besuche ich auch meine Familie, meine Tochter, die arbeitet mit Coworkers. Wir haben uns da vorhin unterhalten, du warst ja auch mit denen unterwegs, in Kenia, und zwar an einem Projekt. Unser Sohn, Schwiegersohn, der ist aufgewachsen als Landwirt, das heißt, der Vater war Landwirt, hat dann aber noch studiert, ein Bauingenieurstudium gemacht, und später ist er auch noch Pastor geworden, ist aber jetzt als Bauingenieur da und hilft in dem Projekt, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen, wo sie jugendliche Strafgefangene nach Absitzen der Gefängniszeit aufnehmen. Das heißt, dass diese jungen Leute dann resozialisiert werden, versöhnt werden mit der Familie. Das ist ein Riesenproblem, denn sie haben ja Schande gebracht auf die Familie, auf die Dorfgemeinschaft. Und um diese jungen Leute, damit die nicht wieder in die Kriminalität rutschen, aufzufangen, können die dann auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Viehzucht mitarbeiten und werden begleitet. Die gehen dann auch mit zu der Familie, um die Versöhnung herzustellen. Diese jungen Leute sind alle minderjährig, also noch keine 18, und haben schon irgendwie ihr Leben vor die Wand gefahren. Das ist also sehr, sehr schade. Die kriegen immer 3 Jahre Gefängniszeit, ob sie Diebstahl gemacht haben oder einen Mord begangen haben, immer 3 Jahre. Und nach den 3 Jahren kommen die dann raus und werden hier aufgenommen. Und der geistliche Leiter des Projektes ist ein Pastor. Und unsere Tochter, die hat so ein bisschen Life Skills gemacht mit denen, also wie man mit umgeht, das Leben auch gewaltfrei sein Leben gestalten kann, seine Probleme lösen kann. Das ist ein wichtiges Thema für sie. Und die besuchen wir natürlich auch da. Vor ein paar Wochen war ich noch bei ihnen. Da war die Ini auch mit. Das war, glaube ich, im März diesen Jahres. Und hier nehmen wir wieder Abschied von Ihnen. Da sind wir zu Hause, wo Sie wohnen, auf einer Station von Diguna. Aus Haiga war das. Ja, das ist also unser Anliegen von HFK, Hoffnung für Kinder in Not e.V. Wir sind mit der Zentralafrika-Mission sehr eng verbunden. Dieses Werk HFK ist aus meinen Reisen im Zusammenhang mit den Geschwistern der Zentralafrika-Mission entstanden. Wir haben das gleiche Büro jetzt, aber wir sind unterschiedlich eingetragene Vereine. Einerseits die Bibelkurs, die theologische Schiene, auf der anderen Seite die sozialdiakonische Schiene. Das hilft uns sehr, denn im sozialdiakonischen Bereich ist das auch ein Fass ohne Boden. Da kann man so untergehen, dass einem keine Zeit mehr für das wichtigste Anliegen bleibt. Und so haben wir immerhin eben die Möglichkeit, durch beide Projekte etwas ausgeglichen unterwegs zu sein. Ja, ich würde sagen, wir bleiben noch 20 Minuten. Ich habe auch noch einen kleinen Film für euch. Aber ich würde mal fragen, habt ihr Fragen? Vielleicht ist das jetzt der Moment, um da, wenn es geht, auch Antworten zu geben. Ja, die sprechen also im Kongo, gibt es über 190 Sprachen. Und dann haben sich da 4 Handelssprachen rausgebildet, wo die Leute dann kommunizieren, wenn sie zum Markt gehen. Und die Staatssprache ist Französisch und die kann ich ja. Das heißt, in den Großstädten sprechen sehr viele Französisch. Die Französisch ist schon Schulunterrichtssprache. Das heißt, wenn die bis zum Abitur gegangen sind, dann sind die fit in Französisch, fitter als ich. Ich habe nie Französisch gehabt in der Schule. Ich musste mir das alles so ein bisschen self-made beibringen, aber Gott hat auch da viel Gnade geschenkt. Also der Kongo, in dem wir waren, der war Belgisch-Kongo. Und der andere Kongo mit Hauptstadt Brazzaville ist Französisch-Kongo. Aber in beiden Kongos ist Französisch die Staatssprache, ja. Ein großes Problem von dem belgischen Kongo ist, dass dieses Land enorm reich ist, viel reicher als wir. Wir haben ganz viele Bodenschätze, aber das ist ihr Drama. Deswegen werden sie einfach nur ausgebeutet, erst von Leopold, dem König, belgischen König, dann von ihrem eigenen Präsidenten, jetzt immer noch von Weißen. Seit über 25 Jahren ist im Ostkongo Krieg, man spricht hier nicht mehr darüber, weil wir Weißen leider auch bei allen Konflikten mit irgendwie dabei sind. Die Bevölkerung leidet enorm. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was alles da los ist. Geschichten, die man gar nicht hören will und die ich euch auch ersparen möchte, die man dann so hört. Lasst uns beten, die viele Flüchtlingssituationen in den Ländern. Aber auch immer wieder offene Türen, dass unsere Mitarbeiter da hineingehen und das Evangelium bringen, nicht? Es sagte mal beim Gespräch, wo ich mit einigen kongolesischen Brüdern sprach über deren wirtschaftliche Situation, da sagte ein Pastor zu uns, sagt mal, was meint ihr eigentlich, wenn es wirtschaftlich uns wirklich mal besser gehen würde, glaubt ihr, dass die Menschen dann noch so interessiert sind am Evangelium? Und das haben wir in unserem Dienst festgestellt, dass eigentlich je reicher Menschen werden, je weniger sie sich interessieren für Gott. Das haben wir hier auch erlebt. Ne? Meine Eltern erzählen nach dem Krieg, da waren die Kirchen voll. Ja. Und
das ist dann nochmal so eine Frage zu den lokalen Gemeinden da. Wie wichtig ist das Gott? Also, aus unserer Sicht hier sagen, in unserer Ostdeutschen Sicht, gibt es da auch so viele Gemeinden, oder auch so Gemeinden?
Ja, ja, ganz viele. Da gibt es immer wieder mal Erweckungsbewegungen. Ne? In Äthiopien sind Millionen wirklich zum Glauben gekommen und die sind so froh über unser Material. Im Kongo, in Kinshasa, gibt es wahrscheinlich über 1100 Gemeinden, aber links auch breit schattiert, ne? So protestantische, evangelikale Gemeinden. An jeder Ecke gehen die Leute sonntags zur Kirche. Ja, das ist also ganz, ganz schön. Hm. Noch nicht, ist im Kommen, ja. Also der Islam kommt sehr massiv vom Norden runter und die Geschwister haben auch Angst. Und das war auch ein Grund, warum ich ihnen dieses Al-Masira-Tool mitgebracht habe. Ich habe gesagt, habt keine Angst vor denen, bringt denen das Evangelium. Das ist noch nicht so, aber in den Ländern wie Niger und Mali und Tschad und so weiter, da ist der Islam sehr stark vertreten. Und auch die radikalen Gruppen wie Boko Haram und andere, da machen sehr viel Not, ja. Ja, ich wollte euch noch einen kleinen Film zeigen. Es ist der Film allerdings schon sehr alt, aber vielleicht gibt er euch doch ein bisschen Einblick in das Leben dort und was wir dort tun durften durch Gottes Gnade. Wir hatten 2013, also vor 10 Jahren, mal die Gelegenheit, eine ganze Jugendgruppe von Europa mitzunehmen, etwa 17 Personen, junge Erwachsene, alle über 18, um eine Freizeit zu gestalten mit Straßenkindern und mit gehörlosen Kindern. Und da gab es ein paar Herausforderungen. Die erste war, als wir ankamen, und wir hatten im Vorfeld schon gesagt, besonders den Damen der Reisegesellschaft, die nötigsten Dinge, tut die alle ins Handgepäck. Es könnte mal sein, dass ein Koffer nicht ankommt. Und als wir ankamen, waren 34, jeder durfte 2 Koffer mitnehmen, 34 von 34 Koffern nicht da. War sehr schwierig, besonders für die Damen der Gesellschaft, aber sie haben die Mutprobe gut bestanden. Wir haben dann Second-Hand-Kleider gekauft und alles Material, was sie für die Freizeit vorbereitet hatten. Und als wir dann ein paar Tage später zurückkamen in die Hauptstadt, wir mussten sehr schnell weiterreisen, konnten also nicht auf die nächste Maschine warten, die Koffer dann mitbrachte. Aber als wir dann eine Woche oder so später zurückkamen und die Koffer waren, da war natürlich der Jubel sehr groß. Das werdet ihr in dem Film auch sehen. Ja, und dann wir haben die Gehörlosen besucht, wir haben mit denen gespielt und ich denke, der Film ist selbstredend. Ihr werdet aber auch feststellen, die Freude, die die Menschen haben, wenn sie besucht werden. Und das war auch für die jungen Leute interessant, nicht, dass man nicht stundenlang unter der Dusche stehen kann, sondern erst Wasser vom Brunnen holen muss und dann vielleicht mit dem Eimer sich waschen oder mal mit einem Glas Wasser zufrieden zu sein, um sich waschen zu können, war, glaube ich, sehr prägend für junge Leute aus unserem Kulturkreis hier. Ich zeige euch das mal.
Angekommen in Kinkole. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was heute passiert ist und was unser Problem momentan ist?
Ja, wie gesagt, heute ist unser Ankunftstag gewesen. Heute sind wir von Frankfurt losgeflogen über Istanbul nach Kinshasa. Und der Knaller eigentlich an diesem Tag war, dass 34 von 34 Koffern nicht angekommen sind. Aber wir sind da frohen Mutes und vertrauen darauf, dass das schon irgendwie hinhauen wird.
Die Jugendgruppen hier, die hatten Geld gespart für den Bau eines Internats in der Nähe von der Gehörlosenschule, damit da junge Mädchen wohnen können, die zu weit weg von der Schule wohnen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Und wir haben dies jetzt besucht. War noch im Rohbau, aber es war schon einiges zu sehen. Der hat sprechen gelernt, der Junge. Der kann auch lesen.
Ich klingel und ihr hört nicht?
Du setzt zu.
Seid ihr gehörlos?
Wo seid ihr? Romane kommen.
Wo geht ihr hin? Zur Schule? Die Gehörlosen lernen?
Nous sommes dans les camps bibliques avec nos amis des Allemands qui sont là en train de nous visiter et nous donner la parole de Dieu.
Wasser holen. Die erzählen eine Geschichte, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Mit Übersetzer. Er warnt vor negativen Einflüssen durch Gebrauch von Handys. Viel gebastelt haben wir mit denen. Der Bruder macht biblischen Unterricht. Der schreibt an, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Fußball spielen, sehr begehrtes Spiel. Ganz wichtig für Straßenkinder zu lernen, dass die Gruppe gewinnen muss, nicht der Einzelne. Die haben gelernt, wie man eine Tasche näht. Das war so ein kleines Kinderdorf, was wir da mitgeholfen haben aufzubauen. Und da sind durch das Projekt etwa 120 Kinder gelaufen. In den letzten 20 Jahren. Die basteln Musikinstrumente. abends haben wir durch den Generator Strom erzeugt und mal ein paar Bilder gezeigt. Praktische Arbeiten haben die mitgeholfen, mal Mitarbeitern da ein Zimmer anzustreichen.
Amen. Nous avons fait des jeux et nous avons fait trop de jeux, trop des aventures avec eux.
Moi je suis très content en fait parce que vous m'avez montré comment on peut faire un sac. Ouais, j'étais avec Theresia et elle m'a montré comment on peut faire un sac.
Je remercie vraiment trop beaucoup à toutes les moniteurs et les monitrices qui sont ici avec nous. Bon, je remercie aussi papa Herbert, papa Martin Herbert et maman Émilie qui ont organisé cette camp biblique.
Besonders lernen, weil sie selbst nicht hören. Aber es ist sehr schön. Es gibt in der Gegend etwa 700 Kinder und Jugendliche, die gehörlos sind. Und um 200 können dort zu der Schule gehen. Und wenn ich euch bitten darf, dass ihr vielleicht betet, dass auch die anderen 500 noch irgendwie versorgt werden. Ja, ich habe mein Pulver noch nicht verschossen, aber ich könnte noch bis lange, lange schießen. Aber dann würdet ihr vielleicht alle müde werden. Aber unsere Zeit ist ja auch vorbei. Wir haben noch ein paar Minuten. Solltet ihr noch Fragen haben, sehr gerne. Die anderen Sachen, die lege ich alle aus auf den Tisch. Auch die Zusammenfassungen meiner Vorträge hier. Und dann bleibt uns nur noch ein Vortrag für morgen. Und die Zusammenfassung, die lege ich dann auch morgen noch aus. Leider, leider, leider nicht. Sehr traurig. Die legen uns allerdings auch keine Steine in den Weg, aber es gibt auch keine Unterstützung. Nein, leider nicht. Obwohl das Land sehr, sehr reich ist, ne? Aber heute kein. Alles korrupt, korrupt. Ja, ja, nochmal sagen, versklavt in dem Sinne werden die Menschen nicht, obwohl natürlich sehr viele Probleme mit Prostitution schon da sind. Aber ja, es ist traurig. Schulen sind auch nicht gerade frei. Die Eltern müssen zahlen und ich kann euch gar nicht sagen, welche Not das ist, jedes Mal, wenn die Schule anfängt. Anfang September, dann raufen die sich die Haare, wo kriegen wir nur das Schulgeld her? Und viele Kinder können eben mangels finanzieller Ressourcen auch nicht zur Schule gehen, auch gesundheitliche Probleme. Wir haben mal ein Jahr lang mitten im Urwald gelebt, wirklich in the middle of nowhere. Und da haben wir dann Bibelkonferenzen gemacht. Und dann kamen die Geschwister aus der ganzen Gegend an. Das war an einem großen Fluss, so groß wie der Rhein. Und da lebten die. Und dann kamen die zur Konferenz. Das waren immer sehr freudige Ereignisse für sie. Aber sie brachten auch die Kranken mit. Und ich als Techniker, was sollte ich mit den Kranken machen? Und meine Frau, die ist Krankenschwester, der ging das natürlich schon ein bisschen leichter ab. Und dann kamen wir auf Gott. Gott gab uns die Idee, Ärzte einzuladen. In einer näheren, größeren Stadt gab es ein Krankenhaus mit Ärzten. Die hatten nicht genug Arbeit. Warum? Weil die Leute nicht bezahlen konnten. Und da haben wir die eingeladen, die Ärzte zu uns, auf die Missionsstation. Da gab es eine ganz simple Krankenstation. Und dann haben die meistens hatten die Hernia-Operationen, Bruchoperationen. Da kann man ja lange mit laufen. Die brachten dann die Kranken mit. Wir hatten die Konferenz, die Ärzte, die haben die operiert während der Konferenz. Alle waren glücklich. Ich war glücklich, dass ich die Kranken von der Backe war. Die Geschwister waren froh, dass sie die Kranken mitbringen konnten. Und die Ärzte waren froh, dass sie ein bisschen Geld kriegten. Das kostete, glaube ich, so $80 pro Operation. Und doch habe ich immer wieder während der Konferenz noch gedacht, Mensch, wenn jetzt mal in diesen unhygienischen Verhältnissen irgendwas passiert, dann bist du auch wieder mit im Boot. Aber das war eine ganz schöne Zeit. Dass wir hier Ärzte haben, dann auch Fachärzte und dann, dass die Krankenkasse noch bezahlt, da kann man dankbar für sein. Ne? Danke, Herr, dass der Arzt so schnell die Krankheit bei meinem Kind gefunden hat und dass die Krankenkasse da noch zahlt. Ihr Lieben, das ist nicht selbstverständlich. Wir sind da auch nicht dankbar genug für. Ja, und diese einfachen, also $80 würde man sagen, ist doch ein Klacks. Ne? Diese einfachen finanziellen Dinge, die übersteigen manchmal völlig ihr Vermögen, nicht? Ein Freund von mir, der oft mit mir war, der ist fast 20 Jahre älter als ich, der kann jetzt aus Gesundheitsgründen auch nicht mehr, der hat schon mal Frauen freigekauft im Krankenhaus. Wenn die also zum Beispiel entbinden mussten durch Kaiserschnitt, dann haben die Ärzte die festgehalten, bis die Verwandtschaft kommt, um die 80 oder 100 Euro zu bezahlen. Dann waren die Kinder, die liefen schon teilweise. Wie im Gefängnis hielten die fest. Und dann hat mein Freund mit den Ärzten verhandelt und hat gesagt, pass auf, ich gebe dir 50 Euro, dann bist du die wenigstens los. Dann hast du hier wieder Platz im Krankenhaus. Die werden da auch nicht versorgt, kriegen auch nicht zu essen. Dann musst du die Verwandtschaft bringen. Unvorstellbar, nicht? Unvorstellbar. Ja. Ja, und da bin ich selbst sehr dankbar. Wir haben natürlich dadurch, dass ich meine Karriere hier aufgegeben habe, finanziell auch Einbußen gehabt. Aber es war für mich auch immer neben dem Anliegen des Evangeliums auch ein klitzekleiner Ausgleich für dieses schreckliche Nord-Süd-Gefälle der Armut. Dass ich hier in so einem reichen Land geboren bin, da kann ich auch nichts für. Aber dass ich ein bisschen mitteilen durfte, das, ja, freut mich. Es ist natürlich ein Preis der Nachfolge. Auch die Familie hat natürlich auch gelitten. Ja. Ja, ihr Lieben, ich bin gehorsam gewesen mit der Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr mir noch Fragen stellen. Gut. Ja, nicht nur durch Geburten. Also es ist so, hier in dieser neuen Broschüre habe ich mit meinem Kollegen zusammen ein bisschen dazu geschrieben. Es ist natürlich so. Ich lese euch das mal vor. In modernen Gesellschaften mit geringer Säuglings- und Kindersterblichkeit geht man davon aus, dass etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden müssen, um die Bevölkerung ohne Wanderung, also Zuwanderung langfristig, auf einem konstanten Niveau zu halten. Weltdurchschnittswert liegt bei 2,42 Kinder pro Frau, in Deutschland 1,57, in Afrika südlich der Sahara 4,6. Das heißt, so viel mehr Kinder werden da geboren, aber es gibt auch eine Landflucht, dass die Leute vom Land in die Stadt fliehen, in der Hoffnung, Arbeit zu finden. Aber das große, die tragische Situation ist, dass die jungen Leute dann ankommen, feststellen, A, es gibt keine Arbeit, B, meine Familie ist nicht mehr bei mir, ich bin einsam. Die rutschen ganz, ganz schnell auf die Straße, fangen an, Klebstoff zu schnüffeln, werden also abhängig und ein Elendskreis, Teufel, ein Armutskreislauf.